Ähnlich auch, wenn du Gäste in deine Polis lässt, die bringen die Dinge durcheinander und sagen, ihr esst mit Messer und Gabel. Man kann es auch anders machen. Und das erweitert den Möglichkeitssinn, aber da brauchst du diese Vorstellungskraft. Und wenn wir in unserer Kultur unreflektiert tief verankert sind, geht uns das leicht verloren, weil wir glauben, es kann gar nicht anders sein. Wir haben dann so den Eindruck, na, jeder Mensch mag gerne umarmt werden, so diese Hugging Culture. Übrigens ein Geschenk für Sie. Gehen Sie mal auf YouTube und geben Sie im Search Engine ein World Hugging Day Salzburger Nachrichten. Sie werden es nicht bereuen. World Hugging Day Salzburger Nachrichten, da hat mein Freund Christian Resch in der Salzburger Getreidegasse wahllos Leute umarmt am World Hugging Day und hat die Leute gefragt, heute ist World Hugging Day, darf ich Sie umarmen? Und die Leute haben ganz unterschiedlich reagiert, das war recht lustig. Dann war er beim damaligen Landeshauptfrau Stellvertreter, dem jetzigen Landeshauptmann Haslauer, und der hatte vorher einen Skiunfall. Und das Erste, was der Haslauer sagte, war, kommen Sie mir nicht zu nahe. Und dann war er auf der Polizeiwache Rathaus und hat einen relativ, wie sagt man, körperlich präsenten Polizisten umarmt und hat den nach der Umarmung gefragt, wie war das jetzt für Sie? Und der Polizist sagte, Routine. Wirklich, schauen Sie sich das an. World Hugging Day Salzburger Nachrichten. Also ich lüge nicht. Und du fragst ihn, was machen die in der Rathausstube den ganzen Tag? Routine, ja. Und dann ist er zum Erzbischof Alois gegangen und wollte den umarmen und der war nicht da. Dann ist er zum Generalvikar gekommen und der Sekretariat vom Generalvikar, ja, grüß Gott, wir würden gerne den Generalvikar umarmen. Und sie, Moment, da muss ich fragen. Und ist dann hinein ins Büro und die Tür war halb offen und hat gehört, Herr Generalvikar, da sind zwei Männer draußen, die wollen Sie umarmen. Und der Generalvikar, Sie meinen körperlich? Ich glaube schon. Sind die vom Fernsehen? Einer hat eine Kamera. Dann ist der Generalvikar rausgekommen, sehr gutmütiger Mensch, und hat gesagt, und darum ist das nicht auf YouTube, also er kann in Zeiten wie diesen und so weiter, er kann nicht vor laufender Kamera irgendwelche Leute umarmen, aber er macht das gerne, wenn die Kamera nicht läuft und so. Warum ist mir das jetzt eingefallen? Weil Vorstellungskraft, World Hugging Day, manche können sich nicht vorstellen, dass manche Menschen es nicht haben wollen, dass man sie umarmt. Und die sind deswegen nicht böse. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn ich am Salzburger Flughafen, wo ich fast jeden Sonntag nach London fliege, angesprochen werde. Ich mag das nicht. Ich bin da in mir, habe viel zu tun und ich bin aber kein böser Mensch, aber ich mag das nicht, diesen Smalltalk. Und das ist Vorstellungskraft. Stell dir vor, der mag das nicht, obwohl er ein durchaus heiligmäßiger Mensch ist. Das ist das Zweite. Pluralismusfähigkeit nach Isaiah Berlin. Erstens Empathie, zweitens Vorstellungskraft. Drittens, mein Lieblingswort, Permeabilität. Die Pluralismusfähigkeit hängt wesentlich von dem ab, was man Durchlässigkeit nennen kann. Permeabilität ist die Durchlässigkeit. Also wenn Sie einen Regenmantel in Frankreich kaufen, steht da immer drauf imperméable. Und das will heißen, theoretisch ist das Wasser undurchlässig. Und Durchlässigkeit heißt, möglichst einfache, niederschwellige, unkomplizierte, alltagstaugliche Foren der Begegnung zu schaffen, wo Menschen unterschiedlichster Generation, Herkunft, Berufsstand zusammenkommen. Ein Würstelstand ist sowas, um es österreichisch auszudrücken. An einem Würstelstand hast du die viel verdienen, die wenig verdienen, die sich was schnorren. Das ist Würstelstand. Das ist eine permeable Struktur. Möglichst niederschwellig, unkompliziert das zu schaffen. In den einschlägigen Studien stehen da Dinge wie Frequency of Exchange, dass man häufig und regelmäßig sich austauscht an einem unkomplizierten Ort. Local Solutions. Local Solutions will heißen, Permeabilität ist nicht etwas, was von oben verordnet werden kann, sondern was im einzelnen Dorfkontext sich inkarnieren muss. Und drittens hat Permeabilität damit zu tun, dass die Menschen Gelegenheiten haben, zusammenzukommen, konkrete Handlungseinlagen. Wir verwenden das Wort Opportunity manchmal sehr fahrlässig. Also es heißt zum Beispiel, die EU schreibt wieder ein Wissenschaftsförderungsprogramm aus, das ist eine Opportunity, da kannst du dich bewerben. Das ist keine Opportunity, das ist eine Frechheit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es kriegst, ist ungefähr 0,07%. Und da muss anyway, also eine Opportunity, die den Namen verdient, ist eine konkrete Handlungseinladung, die diese Permeabilität möglich macht. Ja, das ist das Dritte, was ich zur Pluralismusfähigkeit sagen möchte. Und damit komme ich jetzt zu meinem Punkt 1. Dora, das Schlüsselgut ist Vertrauen. Das Schlüsselgut ist Vertrauen. Also wenn der soziale Zusammenhalt durch eine Hauptvokabel charakterisiert werden kann, dann ist es Vertrauen. Und Vertrauensstudien unterscheiden gerne zwischen Trust, Confidence und Familiarity. Das sind drei Säulen. Wir haben da keinen dreibeinigen Tisch. Drei Säulen von Vertrauen. Trust ist Vertrauen in Menschen. Und Vertrauen in Menschen hängt vor allem davon ab, halte ich die Person für integer? Halte ich die Person für kompetent? Halte ich sie für zuverlässig? Das ist Vertrauen zwischen Personen, Trust. Integritätsunterstellung, Kompetenzunterstellung und Zuverlässigkeitsunterstellung. Konfidenz ist Vertrauen in Systeme, Institutionen, Organisationen. Und da kann natürlich eine Behörde sehr viel aufbauen und auch sehr viel kaputt machen. Wenn dieses Confidence, ich habe Ihnen, wenn Sie sich erinnern, einmal gesagt, Fairness. Erinnern Sie sich bei Connectedness, zweite Dimension von sozialem Zusammenhalt? Ja, erinnern Sie sich? Da war die Rede davon, Vertrauen in Institutionen, die als fair wahrgenommen werden. Das ist diese Fairness-Unterstellung von Institutionen, die hier beim Vertrauen, bei Confidence wichtig ist. Und drittens Familiarity, Vertrautheit. Es ist vertrauensfördernd, wenn es Alltag gibt, wenn es vertraute Strukturen gibt, wenn es Regelmäßigkeit gibt, wenn Dinge immer wieder geschehen, wenn du einmal im Jahr ein Dorffest hast und einmal im Monat eine Veranstaltung. Das ist vertrauensbildend. Familiarität, weil Menschen dann mit etwas vertraut werden. So viel um 10.05 Uhr zu meinem ersten Punkt, sozialer Zusammenhalt. Ja? Ich habe Ihnen gesagt, tu-was.at, bitte schauen Sie sich das an, und die Form des Dialogs. Habe Ihnen gesagt, der Begriff hat diese drei Dimensionen, Social Relations, Connectedness und Common Good Focus. Vier Indikatoren haben wir unterschieden, wenn Sie sich noch erinnern. Pluralismus, Fähigkeit, Empathie, Vorstellungskraft und diese Permeabilität und eins Dora, Vertrauen als das Schlüsselgut, wo wir zwischen Familiarität, Confidence und Trust unterscheiden, die alle aufgebaut werden müssen. Es gibt einige unangenehme Studien, die einen Zusammenhang zwischen steigender Diversität und sinkendem Vertrauen zeigen. Ja, ich sage nicht, dass das allgemein der Fall ist, aber es gibt irritierende Studien, sowohl aus den USA als auch aus Großbritannien, die zeigen, je diverser ein soziales Umfeld, desto gefährdeter das Gut des Vertrauens. Und da muss man natürlich politisch dann investieren. Zweitens, Volunteering, 10.07 Uhr. Schaffen Sie das noch? Ich schaffe es nicht mehr, aber Sie schaffen es noch. Ist gut. Was macht der da? Fantastisch. Volunteering. Ein Beispiel. Greg Mortensen ist ein ziemlich bekannter Amerikaner, der Schulprojekte in Pakistan hat. Und der hat begonnen, sich ehrenamtlich für Pakistan zu engagieren, als er den K2 beklimmen wollte, es nicht geschafft hat, fast gestorben wäre und in einem kleinen Dorf in Corfe in Pakistan gesund gepflegt wurde. Und das hat ihn dazu motiviert zu sagen, ich will was tun für dieses Dorf, ich will was tun. Und er hat, als er zurückkehrt in die USA, begonnen Geld zu sammeln. Und da sieht man einige interessante Punkte über Volunteering und dieses ehrenamtliche Engagement. Erstens, er war persönlich betroffen, seine Motivation war stark. Er verdankt diesen Menschen sein Leben. Er macht das aus persönlicher Betroffenheit, weil er mit eigenen Augen gesehen hat, die Kinder dort haben keine Schule. Sie haben kein Papier, sie schreiben auf dem Lehm oder im Lehm, auf dem Lehm, im Lehm. Zweitens sieht man bei Greg Mortensen, er ist gescheitert darin, am Anfang, ein ganzes Jahr lang gescheitert, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil er seine 7 Zwetschgen nicht beisammen hatte. Will heißen, er hatte seinen eigenen Alltag nicht im Griff. Er war arbeitslos, er hat im Auto übernachtet, er war selber quasi in einer sehr prekären Situation und wurde von denen er Geld haben wollte, nicht ernst genommen. Und da ist so ein bisschen die Lektion, wenn du selber auf sicherem Boden stehst, ist es leichter, sich zu engagieren, als wenn du selbst schwimmst. Er hat 690 Bettelbriefe an berühmte Menschen geschrieben, Schauspieler, Schauspielerinnen, und von diesen 690 Briefen eine einzige Antwort bekommen, und die war negativ. Und dann hat er verstanden, so geht das Crowdfunding nicht, quasi. Aber das ist so dieser Punkt, Ehrenamt, Struktur zu haben, selber fest verankert zu sein und eine starke Motivation. 2b, der Begriff Volunteering, ist ein schöner Begriff. Wenn Sie in der Literatur schauen, was ich manchmal mache, wenn ich so einen Vortrag vorbereite, ich schaue mich in den Datenbanken am King's College London um und da spuckt mir dann 30, 50, 60 so Papers aus. Volunteering. Eine schöne Definition von Volunteering lautet, Doppelpunkt, any activity in which time is freely given to benefit others without expectation of pay or other material rewards. Ist schön, oder? Volunteering, Doppelpunkt, any activity in which time is freely given to benefit others without expectation of pay or other material reward. Du engagierst dich, indem du Zeit gibst, freely, freiwillig, nicht gezwungen. Und diese Zeit gibst du, damit jemand anderer einen Nutzen hat, to benefit others. Wir alle wissen, es gibt Volunteering, die Dinge noch schlechter machen, noch schlimmer machen. Das gibt es leider natürlich auch. Aber es gibt das schöne Volunteering, wo es wirklich jemand nutzt. Okay? Ohne dass du Geld dafür erwartest oder irgendeine andere materielle Rekompensation. Und dazu zwei kleine Bemerkungen. In der Literatur wird Volunteering gerne beschrieben mit dem Etikett Serious Leisure, also quasi ernsthafte Freizeitbeschäftigung. Ernsthaft soll andeuten, die Commitmentstärke, die Selbstverpflichtungsstärke bei Volunteering ist kleiner als in der Familie, aber größer als bei spontanen Hilfen, die du einfach leistest, wenn jemand auf der Straße zusammenbricht oder ähnliches. Also die Commitmentstärke ist zwischen, angenommen, sie haben funktionale Familien zu Hause, nicht dysfunktional. In einer funktionalen Familie ist das Commitment, das sie haben sollten, relativ stark. Und das wird man im Ehrenamt nicht erwarten können. Wird man normalerweise nicht erwarten können? Oh je, was hast du gesagt? Gleichzeitig ist aber die Commitmentstärke größer, als wenn es sich nur um einen spontanen Hilfseinsatz handelt. Deswegen Serious Leisure. Und diese Serious Leisure zeigt sich auch im Happiness Return. Es gibt eine Reihe von Studien, die dir zeigen, Volunteering macht Menschen glücklicher, vor allem ältere Menschen. Da gibt's tatsächlich eine Differenz im Happiness Return bei Volunteering zwischen älteren und jüngeren Menschen. Dem könnten wir auch ein bisschen nachgehen, in der Diskussion vielleicht. Zweite Bemerkung zu diesem Begriff Volunteering. Eine Gesellschaft, wo alles mit Geld zu kaufen ist, wird kaputt. Und vielleicht haben Sie das schöne Buch von Michael Sandel gesehen, What Money Can't Buy. Im Deutschen, was man für Geld nicht kaufen kann. So ein kleines Taschenbuch, ich glaube 8,90 € oder so, also nicht teuer. In Österreich ist diese blöde Steuer drauf, die es in Deutschland nicht gibt. Also kauft es in Deutschland, ist billiger. Was man für Geld nicht kaufen kann, das ist eine Frechheit, oder? Dass man in Österreich das Bücherlesen mit irgendwelchen Hemmschwellen steuerlicher Art belegt und die Leute dafür billigen Wein kaufen lässt. Wo waren wir? Wir waren bei, was man für Geld nicht kaufen kann. Michael Sandel. Und in diesem Buch macht er drei Bemerkungen. Erstens, man kann immer mehr für Geld kaufen. Also das, was du mit Geld kaufen kannst, ist mehr von der Art des Gutes als vor 50, 100 Jahren. Denken Sie nur an Speedy Boarding bei den Billig-Airlines. Denken Sie an First Class, Business Class bei den respektablen Airlines. Das kann man sich mit Geld kaufen. Wir waren vor 2 Jahren im Legoland, sehr zu empfehlen. Und da gibt's für 98 € einen Speedpass. Also wo sie dann quasi einen schnellen Zugang zu den Attraktionen haben. Und 98 € ist gerade so viel, dass man sagt, das leiste ich mir, aber hoch genug, dass ich es nicht jeder leisten will. Verstehen Sie? Das kannst du jetzt für Geld kaufen, die anderen stehen an und du gehst durch mit dem Speedpass. Also erste Beobachtung, man kann sich immer mehr für Geld kaufen. Zweite Beobachtung, es passiert etwas mit einem Gut, wenn du es einer monetären Marktdynamik unterwirfst. Es passiert etwas mit einem Gut. Angenommen, ich habe einen Freund, der mit mir Tennis spielt. Und ich glaube, der macht das, weil er gern mit mir Tennis spielt. Und dann finde ich heraus, dass mein Bruder den bezahlt hat, dass er mit mir Tennis spielt, weil sonst mit mir keiner Tennis spielen würde. Das macht was mit der Freundschaft. Und wenn Sie sich den Film anschauen, der kleine Hector auf der Suche nach dem Glück oder das Buch dazu, der hat diese Freundin und dann stellt sich heraus, die ist bezahlt worden, dass sie so tut, als wäre sie seine Freundin. Das macht etwas mit dem Gut der Beziehung. Und drittens, ganz wichtiger Punkt bei Michael Sandel, von bestimmten Gütern können wir es nicht wollen, dass sie einer Geldmarktdynamik unterworfen werden, etwa Freundschaft. Oder auch ein Engagement, das deinen Selbstwert, deine Selbstachtung steigert. Sie alle kennen von Richard Titmus diese Blutspendestudien. Gibt es auch von Richard Wiseman Studien über Studenten und Studentinnen, die Blutspendenstudien sind so, wenn du Menschen dafür bezahlst, dass sie Blut spenden, kommen dann mehr oder kommen dann weniger. Und er war erstaunt, dass dann weniger kommen. Interessant. Und Richard Wiseman hat einmal ein Experiment gemacht, hat Studierende in London in einem Park Müll aufglauben lassen. Es gibt genug Studierende, es gibt Parks, es gibt genug Müll in London, ist ein idealer Platz für sowas. Und der einen Gruppe hat er 10 Pfund in der Stunde gezahlt und der anderen gar nichts. Und hat dann die subjektive Zufriedenheit gemessen. Und es hat sich herausgestellt, was sie nicht wundert, die nichts gekriegt haben, waren zufriedener als die 10 Pfund bekommen haben. Und für ihn hatte das mit 2 Faktoren zu tun. Erstens, es entwertet die Art der Tätigkeit, wenn du dafür Geld gibst. Deswegen gibt es ja diese subtilen Diskussionen, soll man Kinder dafür Geld geben, wenn sie kleine Haushaltspflichten erledigen? Geschirrspüler ausräumen oder einräumen oder aufdecken oder ähnliches. Weil das Signal, das du setzt, ist, die Arbeit ist unattraktiv. Ich musste ein Incentive anbieten, ein Material Incentive. Und zweiter Punkt bei Richard Wiseman, es stärkt das Selbstwertgefühl, wenn du was beitragen kannst, ohne dafür bezahlt zu werden, weil du dies das Vermögen hast. Weswegen du manche Menschen beleidigen kannst dafür, wenn du ihnen für irgendeinen Dienst Geld anbietest. Also wenn Nachbarschaftshilfe, kennen Sie vielleicht, wenn man sagt, ihr könnt ja zweimal bei uns die Blumen gießen, nächste Woche, wir sind nicht da und wir zahlen euch dafür. Die werden sagen, das beleidigt uns, wenn ihr uns dafür zahlt, das ist selbstverständlich Nachbarschaftshilfe. Also das ist so diese Überlegung beim Volunteering. Es ist so wichtig, dass manche Dinge nicht um des Geldes wegen passieren. Das ist mein Punkt 2b gewesen, der Begriff des Volunteering. 2c, Bedingungen und Pädagogik des Ehrenamtes. Viertelstunde noch, schaffen Sie das? Ist schon ein bisschen leiser, gell, das ist die Zustimmung. Frau Landesrätin, was ist los? Ah, der Tisch! Ah, okay. Ja, na, ich setze mich mal hin, gell, das ist gut. Ja, bin schon so erschöpft. Jetzt habe ich den Faden verloren. 2c, die Pädagogik und die Bedingungen des Volunteering. Erstens, ich habe 4. Erstens, Motivation. Damit sich ein Mensch ehrenamtlich freiwillig engagiert, muss dieser Mensch motiviert sein. In der Literatur steht öfter biographically embedded motivation. Eine Motivation, die in deinen Lebenslauf eingebettet ist. Das heißt, drum ältere Menschen engagieren sich sehr gerne. Meine Mutter engagiert sich sehr gerne ehrenamtlich, weil sie zurückgeben will, was sie bekommen hat. Auch weil sie eine gewisse materielle Sicherheit im Ruhestand hat, aber auch dieses pay it forward. Ich möchte etwas zurückgeben. Und man unterscheidet da 3 Stufen von Motivation. Self-serving, relationships und beliefs. Und je höher die Stufe, desto anspruchsvoller die Motivation. Self-serving, ich tue das, weil mir das Spaß macht. Und das ist legitim. Man kann das nicht oft genug sagen, gerade Katholiken und Katholikinnen kann man das nicht oft genug sagen. Nur weil es mir Spaß macht, ist das kein Grund, es nicht zu tun. Also dass du sagst, ja, ich bin da ehrenamtlich engagiert und es macht mir auch Spaß und das macht was mit mir, ich fühle mich dann besser. Ist okay, es ist ganz okay. Ja, also der Papst Benedikt hat das ein bisschen anders gesehen. Wenn Sie Spe Salvi, den Enzykliker, da schreibt über den heiligen Augustinus und sagt, der heilige Augustinus hat sich ganz gegen sein innen gekehrtes Temperament demütig in den Dienst einer öffentlichen Sache gestellt. Und ich las das und dachte mir, da spricht er über sich. Ganz gegen sein nach innen gekehrtes Temperament hat er sich demütigt. Es hat ihm auch keinen Spaß gemacht, das Papstamt in dem Sinne. Also ist okay. Ja, self-serving. Zweitens Relationships. Die zweite Motivation, Beziehungen. Ich bin gern mit den Leuten zusammen. Also ich engagiere mich, weil da nette Leute sind. Das hilft. Klima ist im Arbeitsklimaindex in England der erste Faktor für Job Satisfaction. Gutes Klima. Ich treffe nette Leute, die ich sonst nicht treffen würde. Und das dritte ist Beliefs. Ich engagiere mich aus Überzeugung. Und Überzeugung kann eine sehr abstrakte sein. Der Planet geht den Bach hinunter. Das sieht man in Österreich nur ein bisschen in den Skigebieten. Anderswo sieht man es natürlich sehr viel deutlicher. Aber dann wird es eher abstrakter, die Motivation. Und alles ist legitim. Self-serving relationships und Beliefs. Also erster Punkt, du motivierst Menschen. Ehrenamt kann da durch motiviert werden, dass Menschen eine biografisch eingebettete Motivation haben. Zweitens Selbstwirksamkeit. In den einschlägigen Studien, die ich dann getreulich mir angeschaut habe, ist Selbstwirksamkeit ein entscheidender Faktor, damit Menschen gerne sich ehrenamtlich engagieren. Selbstwirksamkeit ist die Erfahrung, durch eigenes Tun Welt verändern zu können. Also Self-Efficacy heißt das im Englischen. Albert Bandura, 1994, der erste Aufsatz. Also das Vertrauen darauf, durch eigenes Tun Welt verändern zu können. Ich mache einen Unterschied. Ich bin ein kleines Würstel, aber ich mache einen Unterschied. Und das ist für den Säugling schon wichtig. Säugling schreit und es passiert etwas. Und diese Idee, lass den Säugling schreien, bis die Stimmbänder reißen, ist pädagogisch nicht wertvoll, weil die Selbstwirksamkeitsüberzeugung sich da nicht ausbilden kann. Und die Selbstwirksamkeit wird natürlich stärker, wenn eine Übereinstimmung zwischen dem, was die Person kann und dem, was sie tun darf, besteht. Es ist ja manchmal so, dass die Ehrenamtlichen die Dodeljobs machen. Die dürfen Kuverts einsackeln. Ja? Bei euch ist das anders, aber ich habe in Innsbruck meine Erfahrung gemacht. Und das ist jetzt, wenn jemand eine Kompetenz hat, muss er auch ein Mandat bekommen, das dem entspricht. Das erhöht die Selbstwirksamkeit. Und wenn du jetzt eine Juristin hast oder einen Biologen hast, die sich engagieren wollen, dann überleg dir, na, wo kann ich das gut passen? Das erhöht die Selbstwirksamkeit. Zweitens erhöht es die Selbstwirksamkeit, wenn die Menschen eine Perspektive haben. Also die Perspektive ist, ich bleibe jetzt länger dabei, dann haben wir ein Ziel, dann machen wir ein großes Fest oder eine Konferenz oder vielleicht kann ich da mal einen Kurs machen. Irgendeine Perspektive und nicht zu erwarten, dass Ehrenamt so vor sich hin plätschern kann. Und drittens hat Selbstwirksamkeit wesentlich damit zu tun, dass du die Ergebnisse auch sehen kannst, dass du Menschen teilhaben kannst an dem, du hast das gestaltet, du hast die Verantwortung und das ist jetzt das Ergebnis. In vielen Fällen ist es auch ein sehr schönes Ergebnis. Also zweiter Faktor für Volunteering, Selbstwirksamkeit zu stärken. Dritter Faktor bei Volunteering, Commitment. Das ist so der Knackpunkt, wie erzeugst du eine Selbstverpflichtung bei den Volunteers? 10 Minuten vor Ende meiner Redezeit. Wie erzeugst du eine Selbstverpflichtung? Und da ist ein heikler Punkt, es gibt zwei Punkte. Einerseits ist, es braucht schon eine Art vertragliche Erwartungshaltung. Also ich bin nicht dafür, dass wir alles kontraktualisieren in Verträge übersetzen, aber ehrenamtliches Engagement, weil die Commitmentstärke höher sein muss, wenn sich Ihnen als bei der bloßen spontanen Assistenz, muss stärker sein. Und da ist es gut, wenn es irgendeine Vereinbarung gibt, irgendwas Schriftliches, irgendwas, wo klar ist, das mache ich jetzt ein Jahr. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Salzburg ein tolles Projekt, Lernen macht Schule, wo 20 Studierende, 20 Schülern und Schülerinnen aus sehr herausfordernden Familienverhältnissen Nachhilfe geben. Also Lernbuddies bilden, Mentoring-System, treffen sich 3 Mal in der Woche. Und die Studierenden ist klar, ein Semester müsst ihr euch verpflichten. Die machen dann eh weiter, 90% das zweite Semester, aber du machst so viel kaputt im Mentoring, wenn du sagst, ich mache das jetzt eine Woche, dann habe ich keine Lust mehr. Also das ist der Punkt mit dieser Commitment. Und der zweite Aspekt beim Commitment ist das Verhältnis zu bezahlter Arbeit. Man muss ein bisschen aufpassen, dass das Commitment nicht sinkt, wenn man sieht, für dieselbe Arbeit kriegen andere was bezahlt. Das ist ein ganz subtiler Punkt, also ist ja auch angesprochen worden. Wo ist Ehrenamt auch am Platz und auch unersetzbar? Und wo ist bezahlte Arbeit, wie es im Theater am Anfang geheißen hat, unersetzbar und soll auch nicht quasi aus Sparsamkeitsgründen ersetzt werden? Und der vierte und letzte Punkt bei Bedingungen und Pädagogik des Volontieren ist Struktur. Struktur. Sie wissen wahrscheinlich, dass es 2010 im englischen Wahlkampf, im vorletzten, mittlerweile haben wir schon wieder einen, hat David Cameron die Idee einer Big Society vorgeschlagen. Und eine Big Society war die Idee einer Gesellschaft, wo sich Menschen freiwillig, ehrenamtlich, nachbarschaftlich engagieren und nicht alles quasi delegieren an den Staat. Die Idee ist schön, das Konzept ist schön, aber David Cameron hat das gemacht, weil er Geld sparen wollte. Der Staat zieht sich zurück und sagt, das macht ihr jetzt als Volunteers. Und da haben wir eine bittere Lektion in England gelernt. Das funktioniert nicht, das Engagement von Freiwilligen, wenn keine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Geld, Begleitung, Räume, wo man sich treffen kann. Irgendjemand muss dann die Elektrizitätsrechnung zahlen. Das hat er nicht gemacht und das hat nicht funktioniert. Und das war der Hauptgrund. Das heißt, ein Enabling Environment zu haben, wie das so schön heißt, ist der Schlüssel für vernünftiges Volunteering. Letzte Bemerkung dazu. Es gibt natürlich Kosten von Volunteering, die man sich auch nüchtern anschauen muss. Recruitment, Training und Retention Kosten. Und diese Kosten können manchmal sehr hoch sein. So hoch sein, dass die Hauptamtlichen darunter leiden, dass sie so viel Begleitung von Ehrenamtlichen machen müssen. Ich kenne das aus Projekten in Afrika oder auch aus Osteuropa, wo man sehr viele, Mutter Teresa hat ja auch immer ein bisschen gelitten darunter. Da kommen die Volunteers und gehen den Leuten ein bisschen auf die Nerven. Aber das sind Kosten. Das haben sie jetzt nicht. Der Mutter Teresa Kalkutta weit weg. Aber das ist eine Geschichte, wie du sie gut einbringen kannst. Und es gibt auch für mich moralische Kosten. Wir hatten einmal ein Projekt über Langzeitarbeitslose, die sich mit langzeitarbeitslosen Menschen, die sich beklagt haben darüber, sie würden sich gerne engagieren, aber ihnen werden die Türen nicht geöffnet. Also da gibt es die Dynamik, die es aus sozialen Gründen nicht brauchen, kommen leichter zu ehrenamtlichem Engagement als die es aus wirklich guten sozialen Gründen nötig hätten. Und da müsste man politisch, glaube ich, auch ein bisschen schauen mit den Förderschienen. Das war mein Punkt 2, Volunteering. Und damit bin ich 5 Minuten vor Schluss, 6 Minuten vor Schluss, bei der Halbzeit angelangt. Jetzt fasse ich einmal zusammen. Ich höre pünktlich auf, keine Sorge, ich bin da sehr zuverlässig. Also ich hatte 3 Vorbemerkungen, wenn Sie sich erinnern. Eine Vorbemerkung über London. Eine Vorbemerkung über Interdisziplinarität, Humor und Ehrlichkeit. Und eine Vorbemerkung über Kirche und Universität gehen kaputt, wenn Menschen nur Dienst nach Vorschrift machen und sich für jeden Handgriff bezahlen lassen. Dann hatte ich einen großen Punkt, sozialer Zusammenhalt. Das Beispiel tu-was.at mit den Stufen des Dialogs. Die drei Dimensionen, Social Relationships, Connectedness und Common Good Focus. Und die vier Indikatoren, wo man sehen kann, dass sich das tatsächlich auch zeigt, in Form von kollektiven Entscheidungen, in Form von Resilienz, in Form von Zugehörigkeit und in Form von Vermeidung von Marginalisierung. Ich hatte Ihnen gesagt, dass Pluralismusfähigkeit mit Empathie, Vorstellungskraft und Permeabilität zu tun hat und das Schlüsselgut Vertrauen ist. Zweitens Volunteering, unsere schöne Definition. Die bemerken, es ist serious leisure und es fällt in den Bereich, den man für Geld nicht kaufen können sollte, Ehrenamt, wenn es gut positioniert ist. Die Frage, was braucht Ehrenamt, damit es funktionieren kann? Das hat was zu tun mit biografisch eingebetteter Motivation. Das hat was zu tun mit Selbstwirksamkeit, hat was zu tun mit Commitment und viertens Enabling Environment Strukturen. Mit der Schlussbemerkung, da gibt es auch Kosten, die man sich gut anschauen soll. Die Zwischenbemerkung über Integration erspare ich mir. Ich mache nur eine einzige Zwischenbemerkung, das ist das Wort Lebensplatz. Ich hatte einmal eine kleine Einsicht, 5 Minuten vor Schluss. Wir Menschen brauchen nicht nur Arbeit, wir brauchen einen Arbeitsplatz. Arbeit gibt's genug. Also schauen Sie Ihre Wohnzimmer an. Arbeit gibt's genug. Aber ein Arbeitsplatz ist was anderes als Arbeit. Es ist verbunden, aber es ist was anderes. Arbeitsplatz heißt, da ist eine Struktur. Arbeitsplatz heißt, da ist eine Verlässlichkeit. Arbeitsplatz heißt, da ist eine Sicherheit, die über die Kontingenz der einzelnen Person hinausgeht. Das ist ein Arbeitsplatz. Analog. Wir Menschen, wir wollen nicht nur überleben. Wir brauchen einen Lebensplatz. Also wenn ich sage, ich will meine Familie ernähren, meine ich sehr viel mehr, als dass sie ihre Minimumkalorien kriegen jeden Tag. Ich und meine Familie oder meine Familie und ich. Das wissen wir alle. Es geht nicht darum, dass wir überleben. Es geht um einen Lebensplatz. Und Lebensplatz ist wie ein Zelt, das mit Pflöcken verankert ist, ist jedes Commitment, das du erfährst und das du eingehst, ein Pflock dieses deines Lebensplatzes. Mein Lebensplatz hat mit Commitments zu tun, die meine Frau mir gegenüber eingegangen ist, die meine Frau und ich den Kindern gegenüber eingegangen sind, Commitments meinen Eltern mir gegenüber und umgekehrt, Commitments, die mein Arbeitgeber mir gegenüber eingegangen ist und umgekehrt, Commitments der Kirche und so weiter. Und all das sind Pflöcke und dann habe ich einen Lebensplatz. Und das heißt, es reicht nicht, wenn ich irgendwo ein Zimmerchen bekomme und ich kriege dann dreimal am Tag irgendeine Mahlzeit hingestellt, das reicht nicht. Und das ist bei Integration ein ganz wichtiger Punkt. Menschen brauchen einen Lebensplatz und dieser Platz ist anspruchsvoll. Und du kannst nicht, und das hat was mit Permeabilität zu tun, Lebensplätze dadurch schaffen, dass du Leute wo zusammen pferchst, Ghettos schaffst und Parallelgesellschaften. Das war mein Punkt 3, die Zwischenbemerkung. Und damit komme ich zum Punkt 4, die drei Konvergenzen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sozialer Zusammenhalt und Ehrenamt zusammenhängen, scheint es mir drei Dinge zu sein, wo die Konvergenzen am deutlichsten sind. Erstens Struktur. Sowohl der soziale Zusammenhalt in seiner Stärkung, als auch das Ehrenamt brauchen Strukturen, enabling environments, Institutionen, die Ressourcen zur Verfügung stellen und die fair agieren. In beiden Fällen die Bedeutung von Strukturen, wo die öffentliche Hand dann eine große Verantwortung hat, die sie ja in der Steiermark auch in besonderer Weise wahrnimmt. Struktur. Zweitens Permeabilität. Du brauchst das sowohl für den sozialen Zusammenhalt, Orte, wo Menschen unkompliziert, egal woher sie kommen und wie sie aufgestellt sind ideologisch, zusammenkommen können. Deswegen sind Sportvereine so tolle Sache, weil Fußballspielen geht auch ohne große Fremdsprachenkenntnisse. Im Gegenteil, also wenn man zu gut Deutsch kann, wie ich finde, im Dorffußball, das ist sogar ein Hindernis sein. Aber es ist Permeabilität in beiden und auch beim Volunteering. Und drittens, ich nenne das Utility Identity. Es gibt, wie Sie vielleicht wissen, die Identity Economics. Das hat George Akerlof und Rachel Cranton entwickelt. Die Idee ist, wir treffen wirtschaftliche Entscheidungen aufgrund unserer Identität, unseres Selbstverständnisses. Also ich kaufe mir bestimmte Krawatten und bestimmte nicht. Also ich kaufe mir nie Krawatten mit irgendwelchen Sprüchen drauf. Also gibt's ja Krawatten, fuck you und so. Das ich kaufe mir das nicht. Nein, gibt's zu kaufen, ich kaufe mir das nicht. Wir waren einmal 1997 bei Kardinal Ratzinger, die Theologische Fakultät Innsbruck, dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation. Und ein Student hat sich in die erste Reihe hingesetzt mit einem T-Shirt, richtig abgefucktes T-Shirt, also kragenlos, und da stand drauf, Votta Kommunista, und hat sich hingestellt vor den Kardinal. Ja, also das würde ich jetzt nicht machen. Das heißt, ich kaufe mir Krawatten, die so dezent, oder, aber ganz hübsch. Ich habe einmal orange Krawatten gehabt, das ging dann politisch nimmer und so, da muss man ein bisschen aufpassen. Und das ist Identity. Und was ich sagen möchte ist, für den sozialen Zusammenhalt ist es entscheidend, dass du deine Identität in den öffentlichen Raum hineinbringen kannst. Und für das Volunteering detto, das, was mit deiner Identität zusammenhängt, dass du das in dein Ehrenamt hineinbringen kannst. Das ist dieser Punkt. Es ist nicht verwerflich, auch aus Utility-Maximizing, Eigennutzgründen, sich zu engagieren. Okay? Also Struktur, Permeabilität und Identity, Utility, das sind die drei Konvergenzen. Und damit bin ich bei der Schlussbemerkung, eine Minute vor Schluss. Schlussbemerkung lautet Moos Krutti. In der Mühlviertler Alm hat sich eine Frau mit einer Projektidee gemeldet im Rahmen unseres Sozialfestivals, die gesagt hat, sie heißt die Moos Krutti, weil ihre Enkelkinder das Wort Großmutti so ein bisschen verunglimpft haben. Und sie ist die Moos Krutti, ist zugezogen nach St. Georgen im Walde, hat dort ein kleines Sacherl, Platz und kennt noch nicht viele Leute. Und dort ist ein Asylwerberheim in St. Georgen am Walde. Und ihre Projektidee war, ich lade die gerne zu mir ein, die vor allem aus Afghanistan stammenden Asylwerber und Werberinnen, und dann finden wir uns schon was zu tun. Wir können gemeinsam basteln, wir können gemeinsam garteln, wir können gemeinsam musizieren. Ganz tolles Projekt, tu-was.at, das Moos Krutti-Projekt, die sind gern gekommen, brauchten einen Bus, weil das ist alles eine Frage der Infrastruktur, wer zahlt den Bus, weil die können, haben keine Fahrräder, haben keine Autos, wie kommen sie dahin? Sprache ist dann sekundär, natürlich ein wichtiger Punkt, aber man macht Dinge gemeinsam und jetzt nicht, du bist ein armer Ausländer, deswegen tue ich das, sondern ich bin auch ein bisschen einsam, machen wir das doch gemeinsam. Und sie ist, wir haben das Abschlussfest gehabt vorletzte Woche, richtig aufgeblüht, diese Moos Krutti, diese tolle Frau ist richtig aufgeblüht durch diese Art von Tätigkeit, und das möchte ich Ihnen ans Herz legen im Sinne von Volunteering, Stärken des sozialen Gemeinsinns, und danke für Ihre lange Aufmerksamkeit.